D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Das hier, das ist ganz große Geschichte.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Das Ganze ist schon ein paar Jährchen her, 1969 war das. Und bis Anfang der 70er gab es noch weitere Mondmissionen. Dann war es aber vorbei mit dem Mann oder der Frau auf dem Mond. Und auch ansonsten hat sich eher der Mars zum neuen Liebling der modernen Raumfahrt entwickelt. Bis jetzt. Denn 2017 wollen Menschen wieder etwas zum Mond schicken. Wie das laufen soll, berichtet D-Radio-Wissen-Reporter Tom Westerholt.
Carsten Becker schaut konzentriert in den kleinen Laptop auf der Werkbank. Um ihn herum ein beinahe klischeehaftes Wissenschaftler-Chaos. Computer, Platinen, Kabelsalat und jede Menge kleine Raumschiff- und Rover-Einzelteile. Es wird gebaut, gebastelt, gelötet und programmiert. In dieser Mischung aus Büro- und Hightech-Werkstatt arbeiten Carsten Becker und seine Kollegen. Sie nennen sich die Part-Time-Scientists, die Teilzeitwissenschaftler. Die Gruppe aus weltraumbegeisterten Ingenieuren und Informatikern hat inzwischen ihre eigene Firma in Berlin. Los ging es allerdings viel kleiner. Damals, vor 8 Jahren, konnten die Hobby-Weltraumforscher nur davon träumen, eine Rakete zum Mond zu schießen. Heute sind sie diesem Ziel schon ziemlich nahe. Carsten Becker, der Chef der Elektronikabteilung, ist gerade auf Teppich-Testfahrt.
Das, was jetzt hier über den Boden fährt, ist halt unser Software-Test-Rover. Das ist so ein Schuhkarton großer Rover mit 4 Rädern, genau wie seine großen Brüder sozusagen. Und mit dem kann man Dinge testen, wie zum Beispiel die Verzögerung, mit der man herumfährt.
Becker und seine Part-Time-Scientists, alle zwischen Anfang 20 und Mitte 40, sind das einzige noch verbliebene deutsche Team im Wettbewerb Google Lunar X-Prize. Ausgeschrieben von Google und mit 30 Millionen US-Dollar Preisgeld dotiert. Es gewinnt das Team, das als erstes einen fahrtüchtigen Rover auf dem Mond absetzt, der dann mindestens 500 Meter auf der Mondoberfläche zurücklegt und gestochen scharfe HD-Bilder zur Erde funkt. 16 Teams sind insgesamt noch im Rennen und die deutschen Teilzeitwissenschaftler haben gerade erst die nächste schwere Hürde genommen. Sie haben einen Startvertrag.
Das Besondere an einem Startvertrag ist, dass man quasi einen Vertrag hat, der einem eine Rakete zusichert, mit der man dann in die Erdumlaufbahn kann. Das heißt, man fliegt mit der Rakete in die Erdumlaufbahn und von der Erdumlaufbahn muss man dann quasi selber schauen, wie man weiter zum Mond kommt. Das macht dann unser Raumschiff Alina für uns. Die landet dann sanft auf dem Mond und laden wir unsere beiden Rover aus, führen unsere Missionen durch und sind dann sehr, sehr glücklich.
Wenn alles gut geht. Unterstützt werden die Selfmade-Raumfahrer auch von offizieller Seite. Dr. Bernhard Hufenbach, Leiter der Zukunftsabteilung beim Europäischen Raumfahrtinstitut ESA in Darmstadt, sagt, man begrüßt die Bemühungen der Wettbewerbsteilnehmer. Er hält das Projekt für äußerst realistisch.
Wir verfolgen das mit großem Interesse. Gerade weil wir auch in der ESA ja seit langem versuchen, auf dem Mond aktiv zu werden und teilweise auch die Mittel der Mittelständler fehlen, um da den klassischen Ansatz voll und ganz umzusetzen. Und auch hoffen, dass dadurch auch neue inspirative Effekte stimuliert werden.
Heißt, die ESA hilft den Wettbewerbsteams mit technischem Wissen weiter und profitiert dann von den Forschungsergebnissen, die vom Mond mit zur Erde zurückbringen. Denn der steuergeldfinanzierten ESA fehlt zurzeit schlicht das Geld für eine eigene Mondmission. Für den Weg ins All haben sich Carsten Beckers Part-Time-Scientists für eine Art Mitfahrgelegenheit entschieden.
Wir werden von Cape Canaveral aus starten, in eine Umlaufbahn, die normalerweise für geostationäre Satelliten benutzt wird, also Satelliten, die über der gleichen Stelle stehen. Und wir werden mit einem anderen Satelliten uns die Rakete quasi teilen. Man sagt, ich möchte an dem und dem Tag möchte ich dort und dorthin fliegen und dann bucht man das und das macht man in der Regel so 2 Jahre im Voraus und zahlt dafür dann so je nachdem so 10 bis 30 Millionen US-Dollar.
Geld, das auch das Team natürlich nicht einfach so rumliegen hat. Stattdessen ist es über die Jahre gelungen, zahlreiche Sponsoren zu finden, darunter ein großer deutscher Automobilhersteller. Zusätzlich finanziert das Team einen Teil der Kosten durch sein Raumschiff Alina.
Insgesamt schafft es Alina, 100 Kilogramm zur Mondoberfläche zu bringen an Nutzlast. Und 70 Kilogramm davon sind die beiden Rover. Und dann haben wir noch 30 Kilogramm für andere Nutzlasten, für andere Experimente, die wir mit nach oben bringen können. Und die verkaufen wir übrigens auch für 800.000 Euro das Kilogramm.
30 Kilo mal 800.000 Euro macht 24 Millionen. Und so haben die Jungs zumindest die Reisekosten für ihre Mission wieder drin. Anfragen für die 30 freien Kilos gibt es ohne Ende. Von wissenschaftlichen Firmen bis hin zu Beerdigungsinstituten, die sich nach möglichem Platz für Urnen erkundigt haben. Was vor 8 Jahren als Traum vom Mond anfing, wird also mehr und mehr Realität. Klar ist auch jetzt schon, egal was am Ende aus dem Wettbewerb wird, die Part-Time-Scientists werden auch danach als Entwicklerteam weiter an Raumfahrtprojekten arbeiten. Nicht umsonst heißt es auf der Website des Teams:
They are the part-time scientists and they are full-time crazy.
Und genau deswegen könnte das auch tatsächlich klappen mit dieser Mondmission von Weltraumbegeisterten ohne NASA und so im Rücken. Der Radiowissen-Reporter Tom Westerholt hat darüber berichtet, über diese Mondmission, die demnächst mal starten könnte. Auf jeden Fall sind sie ihrem Ziel schon ziemlich nahe.
Die Radiowissen. Grünstreifen.